Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Matze Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge bin ich im Auto unterwegs, aber keine Sorge, ich bin nicht am Steuer, deswegen darf ich auch aufnehmen. So, man hört vielleicht das ein oder andere Hintergrundgeräusch, aber das soll uns jetzt nicht davon abhalten, diese Podcast-Folge aufzunehmen, beziehungsweise uns auch hier bei der Aufnahme stören. Genau. Also, welches Thema gibt es heute? Wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema im Hausbau, und zwar die Grundlagen. Die Grundlagen, um als Bauherr starten zu können. Es ist ja immer so eine wichtige Sache, ganz am Anfang zu wissen, wo stehe ich, wie stehe ich und was muss ich noch machen? Und genau diese Frage stellt man sich ganz am Anfang nämlich ganz, ganz oft. Und oftmals kommt dann die Antwort auf die Frage, die dann heißt, ja, ich weiß nicht, soll ich jetzt mit A anfangen, mit B anfangen oder mit C anfangen? Ich bin verwirrt, ich lasse es ganz bleiben. Ja, und so weit darf es bitte nicht kommen. Deswegen braucht man eigentlich so eine Grundlage, um zu wissen, wohin man geht und wie man überhaupt startet. Ja, wenn ich es jetzt mit einem Navigation vergleiche, weil ich gerade im Auto sitze, ja, ich muss ja für mein Navi muss ich ja auch ein Ziel eingeben. Ich kann zwar drauf losfahren und ich kann zwar wissen, okay, ich muss jetzt Richtung Süden. Da ungefähr ist Süden. Ich kann jetzt ohne Navi losfahren und dann fahre ich mal eine Autobahn, die ich habe. Da fahre ich mal drauf und fahre dann los und merke dann, die fährt jetzt doch nicht Richtung Süden. Vielleicht muss ich jetzt auf eine Bundesstraße ausweichen, die dann doch Richtung Süden fährt. Und wenn ich keinen Plan habe, dann irre ich vielleicht rum und vielleicht komme ich zum Ziel, aber halt nicht so richtig. Aber wenn ich jetzt eben das Ziel habe und ich weiß, wie ich zum Ziel komme, also wenn ich einen Navigator habe, das kann ein Mensch sein, der auf dem Beifahrer sitzt und mir den Weg sagt oder nennt und mit einer Karte in der Hand. Oder das ist das Navigationssystem von dem Auto, in dem ich sitze, wo ich halt eben das Ziel eingebe. Und genau so ist es beim Hausbau. Ich weiß, was ich brauche, denn ich brauche ein Haus. Und dieses Haus, das kann eben auf verschiedene Arten und Weisen gestaltet werden oder gestaltet sein. Zumindest habe ich eine Vorstellung davon, wenn ich einen Plan davon habe. Und genau das ist eben das, was unser Ziel ausmacht. So, und wenn ich dieses Ziel habe, dann kann ich loslegen und kann erstmal fahren. Man muss aber wissen, wo muss ich nach rechts abbiegen, wo muss ich nach links abbiegen, wo habe ich vielleicht einen Stau, der umfahren werden muss und so weiter und so fort. Und genau diese Sachen müssen ganz am Anfang nämlich so zusammengesetzt werden oder zusammengesetzt sein, dass man halt zu dem jeweiligen Ziel kommt. Also ganz am Anfang steht nämlich die Entscheidung, dass man überhaupt ein Haus baut. Die ist ganz, ganz wichtig. Also baue ich ein Haus oder kaufe ich ein Haus, was ich dann saniere, wo ich dann anbauen kann, wo ich das Dachgeschoss erweitern kann. Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung, das ist eine ganz individuelle Frage, weil viele Bauherren sagen sich, ich kann mir das nicht vorstellen, in eine Sanierung reinzugehen, wobei wir eigentlich aktuell in einer Lage sind, wo Sanierungsmaßnahmen an Bestandshäusern ja eigentlich schon fast die Regel sind und gar nichts Außergewöhnliches sind. Und dann macht man sich's halt eben so, wie man es gerne hätte. Auch wenn das Bestandshaus nicht das Erscheinungsbild hat, wie ich es gerne hätte, kann ich trotzdem mir das so herrichten, durch Unterzüge, durch Wände, die ich aufbreche, bei tragenden Wänden, ja, also kann ich ja einfach aufbrechen. Ich brauche dann einen Unterzug, der mir die Lasten abfängt. Ich habe schon gewisse Einschränkungen, weil ich auch, wenn ich einen Unterzug einbaue, halt eben, ja, ich muss halt auf gewisse Sachen achten. Also da muss schon eine gewisse ein Stück Wandscheibe vorhanden sein, damit das Auflager für den Unterzug überhaupt vorhanden ist. Ja, also ich brauche da auf jeden Fall genug Auflager, dass dieser Träger hebt. Und das beeinträchtigt mich im Erscheinungsbild oder halt in der Planung oder halt ja in dem Raumgefühl, das ich dann habe. Man kann dieses aber auch als eine Tugend machen und so eigentlich eine Gliederung der Räume bekommen. Ja, weil ich halt dadurch, dass ich halt die Räume untergliedern kann, habe ich halt beispielsweise nicht ein Fußballfeld an von Wohnzimmer, sondern ich habe halt zwei Bereiche und der eine Bereich ist halt eher vielleicht fürs Essen, also der Essbereich und der andere Bereich ist halt dann eher der Wohnbereich. Und so bekomme ich in einer Sanierung eigentlich schon ganz gut ein super Gefühl für eine Gliederung des Hauses und kann so eben weitermachen. Natürlich gibt es da auch so Sachen wie, welche Decken habe ich dann, also bei der Sanierung muss ich mich dann fragen, welche Decken habe ich? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich die Decken aufmachen kann, wenn ich dann doch durch einen Durchbruch haben will, weil ich die Treppe an eine andere Stelle setzen möchte, beispielsweise. Oder ist es nicht möglich, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und ist es eine Holzbalkendecke, ist es eine Stahlbetondecke, was für ein Baujahr habe ich? Da muss ich den Bestand ganz gut einschätzen können und anschauen können. Und schon bei dem Hauskauf muss ich eigentlich wissen oder zumindest eine Idee davon haben, was ich denn damit vorhabe. Und so empfiehlt es sich schon relativ frühzeitig, nämlich schon vor dem Kauf, mit einem Architekten deiner Wahl rauszugehen und mit diesem Architekten halt eben das Projekt zu besprechen, das Haus zu besichtigen und zu sagen, hey, lieber Architekt, ich weiß, das mögen viele Architekten nicht. Das mögen viele Architekten nicht, weil das ist halt eben vertane Zeit und vertane Arbeit. Aber wenn ein Bauherr zu mir kommt und sagt, hey Max, ich weiß, du bist Architekt, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Kannst du mich bitte begleiten bei Besichtigung? Und dann sage ich, okay, ich kann dich begleiten bei Besichtigung, aber bitte nicht bei allen, sondern wenn du schon so weit bist, dass du sagst, ja, das gefällt mir gut. Ja, das gefällt mir gut und das kommt in die engere Auswahl. Meistens hat man ja gar nicht die Zeit, eine engere Auswahl zu bilden, sondern man ist auf der Suche und wenn sich's preislich gut gestaltet und man sich's eigentlich gut vorstellen kann, dann sagt man, ja, bevor ich jetzt die erste Besichtigung schaue ich mir an, dann mache ich mir meine Gedanken, dann spreche ich über die Finanzierung vielleicht mit der Bank und bevor ich jetzt zum Notar gehe oder den Notartermin ausmache, bevor ich das Ganze einfädle, da gehe ich nochmal zum Architekten und mache mit dem Architekten einen Termin aus. Gehe mit dem Architekten durch das Haus und dann kann man mich gerne anrufen und sagen, hey, ich will das Ding mit dir machen. Also die Arbeit ist nicht vertane Arbeit, du kriegst ein Honorar dann über deinen Auftrag schon raus. Aber ich würde gern vorab mit dir das Ganze anschauen, dass ich mir einfach sicher bin, was kann ich machen? Wo sind die Potenziale? Denn der Architekt, vor allem ein Architekt, der auch vielleicht ein bisschen mehr mit Investoren zu tun hat und die Investorenbrille anhat oder ja, aufsitzen kann vielleicht, hat da vielleicht das eine oder andere ein Potenzial, was er sieht und was er dann auch eben wachrütteln kann. Und dann entstehen vielleicht Ideen, auf die man per se gar nicht draufgekommen wäre, bei dem Durchgang mit dem Architekten zusammen. Und dann denkt man sich, genau das ist das Haus, was ich haben will. Ja. Oder es werden erstmal Ideen in den Raum geworfen und dann kann es natürlich sein, dass man sagt, okay, das ist es nicht. Ja, das ist es vielleicht noch nicht, aber eine andere Idee, die man hatte, die ist es vielleicht. Und so ist es eigentlich, und dann mit dem Architekten durchzugehen oder vielleicht auch mit einem befreundeten Bauingenieur, da spielt natürlich Statik eine Rolle. Da muss man natürlich gucken, was sind tragende Wände, was sind nicht tragende Wände, wo kann ich die Decke aufmachen, wo kann ich das Dach nochmal erweitern, kann ich da eine Gaube reinnehmen, ist der Dachstuhl in Ordnung? Also es sind ganz, ganz viele Fragen, ganz, ganz viele Details, auf die man eigentlich achten sollte. Und da empfiehlt es sich einfach, einen Profi bei der Besichtigung zu haben, um genau diese Details und diese Fragen klären zu können, um da einfach fix zu sein. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, nein, das will ich auf keinen Fall und ich brauche Neubau. Ja. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, hey, ich bin eigentlich so offen genug, dass ich beides mir vorstellen kann und je nachdem das, was kommt, das was ich bekomme, je nachdem, in welcher Region ich wohne, kann das halt einfach Mangel sein an Grundstücken, Bei uns ist es zumindest so, dass man einfach Mangel an Grundstücken hat. Und dann nimmt man halt, wenn man ein Grundstück doch in die Finger bekommt, nimmt man es dankend an. Und wenn nicht, dann ist es halt ein Haus, ein Bestandshaus. Ja. Und wenn es dann doch ein Grundstück ist, wo man den Neubau baut, da empfiehlt sich natürlich auch, je nachdem, was es ist, was es für ein Grundstück ist, habe ich da einen Bebauungsplan. In der Regel, wenn ich ein Neubaugebiet habe, habe ich auch einen Bebauungsplan, der ist schon relativ viel definiert. Ja, oftmals die Dachneigung, die Geschossigkeit und das Baufenster und die GZ und die GFZ. Und dann habe ich schon eine Vorstellung davon, wie, was für ein Bauvolumen, was für ein Baukörper ich da reinsetzen kann. Dazu brauche ich gar keinen Architekten. Solche Bauvorhaben kann man ruhig, sage ich mal, ohne bereits einen Architekten an der Hand zu haben, einkaufen, um dann zum Architekten zu gehen. Weil da einfach der Bebauungsplan da ist, da ist schon relativ viel vorgeschrieben. Ja. Habe ich aber ein Grundstück, es ist ein Abrisshaus oder es ist ein altes Gebiet, wo ein Restgrundstück da ist und es gibt da einfach keinen Bebauungsplan, dann muss ich das Gebäude an der Umgebung orientieren. Und das habe ich ganz oft bei Sanierungen, wenn ich eben keinen Bebauungsplan habe und ich habe eine Sanierung, ich möchte das Haus aufstocken, ich möchte nochmal anbauen und so weiter und so fort, da muss ich immer schauen, dass ich wirklich genug habe für meine Umgebung, dass ich da genug Puffer habe, dass ich da mich eingliedere, dass ich da in das Erscheinungsbild mich einpasse. Und das ist sehr, sehr oft einfach eine Ermessensfrage vom Bauamt. Manche Bauämter sagen, es muss sich in die Umgebung einfügen, bedeutet, das Haus links und rechts sind entscheidend. Ob das drei Häuser weiter ein höheres Dach gibt, ist für uns irrelevant. Und andere Bauämter sagen, ja, der ganze Straßenzug ist für uns relevant. Also wir müssen uns die ganze Straße anschauen. Und wenn da was vorkommt, beispielsweise Gaube oder das Dach ist höher oder sonst was, dann gliedert sich schon ein, dann fügt sich's ein, dann kann ich das auch hier verwenden. Und andere Bauämter sagen, hey, das ganze Quartier ist für uns entscheidend. Ja, also der ganze Block, das ganze Quartier, das ist das, was für uns entscheidend ist. Und wenn da irgendwo eine Gaube ist, dann darfst du das auch sozusagen. Ja. Und wenn da keine Gaube ist im ganzen Quartier, dann darfst du das auch nicht. So. Das ist, ja, und da muss man halt einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl entwickeln, mit den Bauämtern vorab zu reden. Natürlich, wenn das Bauvorhaben bei uns in der Umgebung ist, weiß ich bereits, wie die Bauämter bei uns drauf sind, wie die reagieren, wie die agieren. Ne? Da weiß man das, da kennt man den Sachbearbeiter vielleicht, weil man schon das eine oder andere Gespräch mit ihm hatte. Und da kennt man die einfach. Ne? Und man kann das eigentlich ganz gut einschätzen, okay, geht es gut oder geht es weniger gut. Und es gibt Bauämter, die kennt man vielleicht nicht, weil das ein Gebiet ist, was weiter weg ist. Ich meine, dadurch, dass ich den Podcast hier habe, haben wir immer wieder Anfragen deutschlandweit für Bauvorhaben. Wir machen die in NRW, in Bayern, in Hessen, in Brandenburg und so weiter und so fort. Das können wir auch mit den Leistungsphasen 1 bis 4 machen, also bis zur Genehmigung. Und deswegen muss man sich dann herantasten an das Bauamt und dann einfach vorfühlen, anrufen, vorfühlen, fragen, sich nett unterhalten, die richtigen Fragen stellen. Ja, ich mache das immer sehr, 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 sehr vorsichtig, dass man sich da so ein bisschen rantastet, um einfach auch ein Gefühl für die Person zu bekommen und einfach zu wissen, okay, wie ist man da drauf? Und es gibt da ganz, ganz verschiedene Bauämter oder ja, verschiedene Personen, die da sind, ne, mit denen man zu tun hat. Die einen sind sehr strikt, die gehen einfach nach dem, was vorhanden ist oder nach Schema F und dann ist es so. Und mit anderen kann man drüber reden und drüber diskutieren und schauen oder halt einfach drüber reden, was sinnvoll ist, was nicht. Und es gibt sehr, sehr viele Bauämter. Man merkt es, wenn man da, ich sag mal, jüngere Sachbearbeiter hat, denn ist es, also das ist meine persönliche Erfahrung, denn ist es ganz oft eigentlich, denn geht's um die Sache, ja. Und dann sagen die, ja, ich verstehe das voll und ganz, was sie vorhaben und lassen sie uns auch drüber sprechen. Und die fühlen sich mitgenommen und wichtig wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die fühlen sich halt ja an der richtigen Position, wenn man schon vorab mit denen redet und vielleicht eine Skizze erst vorab hat oder den Vorentwurf hat und dann die schon mal erstmal zuschickt und dann drüber redet und dann gemeinsam sozusagen das auslotet, wie man eigentlich zum Ziel kommt. Und da gibt es dann andere Bauämter, die sagen sich, nein, bitte machen Sie das nicht. Ich habe so viel auf dem Tisch, ich habe so viel zu bearbeiten. Ich komme dann gar nicht hinterher, wenn ich dann noch bei jedem das machen müsste. Wobei ich auch den Hinweis bekommen habe, dass ganz viele Architekten das auch gar nicht machen. Würde ich empfehlen. Aber es ist natürlich so, dass man muss es nicht machen manche Bauämter oder manche Sachbearbeiter sagen, ja, da liegt mir was dran, weil lieber spreche ich mit dem Architekten vorab und kann gewisse Sachen schon klären oder hinweisen, damit man halt einfach nicht für unnötig plant. Und es gibt andere, die sagen, nee, meine Zeit ist mir zu schade, diese 20 Minuten, 30 Minuten, die ich dann am Telefon beispielsweise verbringe, die spare ich mir jetzt. Ne? Also ja, ganz unterschiedlich. Und das ist ja auch verständlich. Die Bauämter sind verschieden ausgelastet. Viele sind einfach überbelastet, weil einfach Personalmangel herrscht. Und dann kann ich kann beide Positionen absolut verstehen. Ja, also genau. Und genau, das ist so die Entscheidung, die ganz am Anfang eben man treffen muss. Wie gesagt, baue ich ein Haus ganz neu? Habe ich eine Sanierung? Kann ich mir das vorstellen? Oder bin ich offen für beides? Und wie geht's weiter? Wenn ich das dann habe, dann habe ich halt eben diese verschiedene Wege, sage ich jetzt mal. Aber ich habe auf jeden Fall den Weg zum Notar. Und eine Folge mit einem Notar habe ich ja bereits gehabt. Wenn du übrigens noch eine Frage hast an einen Notar oder halt einfach dir unsicher bist, wie das Ganze denn jetzt weitergeht, wie das Ganze denn bei dem Notar abläuft und so weiter, dann hör dir gern die Folge mit dem Notar an. Die liegt jetzt ein paar Folgen zurück. Einfach mal anhören. Sehr, sehr spannende Folge. Und wenn du da noch mal eine Frage hast, schreib sie mir gerne an info@bauherr-werden.de. Da freue ich mich darauf, weil dann können wir gerne noch mal eine Folge machen und diese Fragen auch beantworten. Und das heißt, ich habe auf jeden Fall den Weg zum Notar, egal ob ich ein Bestandshaus kaufe oder ob ich ein Grundstück kaufe. Aber in jedem Fall sollte ich dann, spätestens dann, dass ich die Zeit zwischen, ja, ich muss dann natürlich mich um viel kümmern, ich muss die Finanzierung aufbauen, aufstellen, auf die Beine stellen. Die Bank will natürlich auch gerne wissen, was man vorhat und was das Ganze kosten wird. Das heißt, je früher du einen Architekten beauftragst, dich um deine Angelegenheit zu kümmern, desto besser ist es für dich, für deine Bank, für den Ablauf. Weil die Bank braucht einfach einen gewissen Rahmen, um zu sagen, okay, was habe ich denn vor? Wird es eine Pinselsanierung sein? Was ich meistens nicht habe und auch nicht empfehlen würde. Wird es einfach eine Pinselsanierung sein, wo ich einfach durchgehe und das Ganze mit 50.000 Euro erledigt ist? Oder habe ich da eine Kernsanierung, wo ich dann nochmal 350.000 Euro zu dem Bestandsobjekt an Kredit brauche, um das Ganze eben fertigzustellen, sodass alle happy sind? So. Und einfach allein diese Budgetplanung, die der Architekt macht, ganz am Anfang, und die darf auch abweichen, ja, weil wir haben noch keine Qualitäten, wir haben noch nicht final den Entwurf bestimmt, wir sind noch ganz am Anfang, wir gehen rein über die Kubatur, die darf natürlich abweichen, aber zumindest ist für die Banken sehr, sehr gutes Empfinden, zu sagen, okay, derjenige arbeitet mit einem Profi, der hat einen Architekten an der Hand, mit dem kann man jetzt auch weitergehen. Das sind verlässliche Zahlen. Es sind nicht einfach irgendwelche Sachen, wo man aus dem Bauchgefühl sagt, ja, mein Haus wird mich kosten so und so viel, weil das kann ich mir leisten, sondern es ist halt eine Symbiose aus, das kann ich mir leisten. Und das bestätigt mir auch der Architekt, dass ich mir das auch, dass ich für dieses Geld auch was gebaut bekomme. So. Und dann fängt es eigentlich schon an, die Zusammenarbeit mit dem Architekten. Darüber habe ich schon bereits ein paar Folgen gemacht, aber ich glaube, ich wiederhole jetzt einfach mal. Also die Wiederholung ist natürlich dafür da, dass man sich die Inhalte besser merken kann, dass man auch weiß, was auf einen zukommt und womit man es zu tun hat. Also der Architekt hat 9 Leistungsphasen und ganz am Anfang geht es darum, dass man erstmal ein Angebot vom Architekten braucht. Und dieses Angebot, das sollte man sich ganz genau überlegen, was brauche ich denn vom Architekten? Denn der Architekt muss auch sagen, okay, ich kann dir anbieten, dass ich für dich nur den Vorentwurf mache oder nur den Entwurf mache und den Rest machst du selbst. Oder ich mache für dich die Genehmigungsplanung und den Rest machst du selbst. Oder ich mach für dich auch die Ausführungsplanung, also die Genehmigungsplanung und die Ausführungsplanung und den Rest machst du selbst. Oder ich mache für dich die Genehmigung, also den Vorentwurf, den Entwurf, die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung. Dann mache ich die Vergabe mit dir zusammen. Das heißt, ich erstelle einen LV, ich suche mir die Firmen raus, ich habe da Angebote, die ich eingeholt habe, die vergleichbar sind, die ich dann gegenüberstelle, die ich dann dir aufzeige. Und dann vergeben wir das. Und die Bauüberwachung machst du selbst. Oder die Bauüberwachung ist auch eingeschlossen. So haben wir alle Leistungsphasen jetzt durch. Die Leistungsphase 5 ist da, die Leistungsphase 9, Entschuldigung, ist dann die letzte Leistungsphase, die dann einfach beinhaltet, dass man, nachdem die Gewährleistungsfrist rum ist, nochmal schaut, okay, ist alles in Ordnung und dann die Firmen anschreibt über den Architekten. Diese Leistungsphase empfehle ich immer wieder, kann man sich sparen. Das sind 2 Prozentpunkte von den 100% Honorar, was der Architekt bekommt, kann man sich getrost sparen. Der Architekt verzichtet da auch gern drauf. Also ist gar kein Ding. Deswegen muss man zuerst mal, ist es eben wichtig, dem Architekten zu sagen oder sagen zu können, was man denn braucht, ja. Und deswegen muss man wissen, welche Leistungsphasen es gibt und was überhaupt die Leistungsphasen sind. So, und dann macht der Architekt ein Honorarangebot und dieses Honorarangebot, das müsste eigentlich plus minus bei den Architekten gleich sein, ja. Der eine oder andere hat vielleicht nochmal 1 Prozentpunkt mehr für die Nebenkosten, 5% sind die Regel, manche machen vielleicht 6, die anderen machen 4, aber 4, 5, 6%, das sind die Nebenkosten, die nochmal dazukommen. Es gibt nochmal einen Umbauzuschlag, wenn ich sozusagen ein Haus baue, wenn ich ein Bestandshaus baue oder umbaue, habe ich einen Umbauzuschlag, den man dazu nimmt, der kann bei 20% liegen, der kann bei 25% liegen, der kann bei 33% liegen. Da kommt es immer so ein bisschen auf die Maßnahme drauf an. Das ist so, ja, da gibt es auch Richtlinien, aber das kann man relativ schwer einschätzen oder pauschal sagen. Da muss man es individuell immer prüfen. Aber da einfach, dass man es gehört hat, dass es da einfach nochmal einen Umbauzuschlag gibt, es gibt Nebenkosten, die dazu kommen und es gibt dann das sogenannte Honorarangebot, das richtet sich am Honorar, also an der Honorarzone und am Honorarsatz. Die Honorarzone ist eigentlich etwas, also ist es ein ganz einfaches Einfamilienhaus, ist es Honorarzone 3, ist es ein ganz komplexes Haus oder halt ein Haus, was über dem Standard ist, dann ist es schon Honorarzone 4. Wir haben ganz oft eigentlich mittlerweile, weil die Häuser so energetisch eigentlich auf so einem hohen Stand sind und man so viele verschiedene Gewerke miteinander verknüpfen muss, haben wir eigentlich fast schon immer Honorarzone 4. Immer wieder kommt Honorarzone 3 noch vor. Ja, also immer wieder hat man die Honorarzone 3 bei einer Sanierung eben bei 3 mit einem Umbauzuschlag und bei der Honorarzone 4, also erlebt man halt auch jetzt immer öfters. Ja, früher war das nicht so, aber mittlerweile Honorarzone 4, also muss man sich jetzt nicht mehr wundern mittlerweile, dass ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus in der Honorarzone 4 natürlich landen kann. Also ja, da gibt es keine, also 3 oder 4 sollte es sein, 5 auf keinen Fall, 2 auf keinen Fall, 3 oder 4 und bei 3 auf jeden Fall Mittelsatz, Dreiviertelsatz, also der Honorarsatz beschreibt dann innerhalb dieser Zone, wie einfach oder wie kompliziert das Ganze ist, ja. Und auf jeden Fall ist es immer eigentlich Honorarzone 3, mindestens 3/4, ja, also mindestens der halbe Satz, aber eigentlich ist es der 3/4 bis zu dem Höchstsatz. Und bei der Honorarzone 4, ja, da kommt es drauf an, eigentlich ist es der niedrigste Satz, also 0, das ist so in den Prozenten, um es in Prozenten auszudrücken, ist es 0%, 25, 50, 75 oder 100%. Und Honorarzone 4 ist dann entweder 0% oder 25%. Ja, also wenn es dann eine richtige Villa ist, mit Gebäudeautomatisation und so weiter, dann kann es schon 4 Mittel sein. Ja, also locker, weil da einfach ganz, ganz viel zu berücksichtigen ist. Und wenn ich diese Sachen habe, und dann, was entscheidend ist, sind halt eben meine anrechenbaren Kosten. Wenn ich die anrechenbaren Kosten habe, das sind halt eben die Baukosten. Und zwar die 300er und die 400er Baukosten. Und jetzt wird's schon kompliziert. Ich habe eine ganz spezifische Folge zu den Honorarzonen oder zum Honorar an sich. Da gerne mal reinhören. Wenn das jetzt einfach zu komplex für dich war, da erkläre ich das Ganze nochmal im Detail. Aber vielleicht einfach mal da reinhören, ja, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Wichtig sind halt eben die 300er und die 400er Kostengruppe. Daraus ergibt sich halt eben dann die anrechenbaren Kosten für den Architekten. Deswegen das, was das Haus kosten wird, davon gibt es einfach prozentual einen Anteil für den Architekten. So wird das Honorar ermittelt. Und dann ist es im Endeffekt so, dass die Honorare ermittelt werden, und wenn du drei Architekten fragst, müssten die plus minus das gleiche haben. Ja. Und wenn nicht, dann muss man halt mit demjenigen sprechen, wieso bist du jetzt so stark abweichend von dem, was ich jetzt von dem alten Architekten habe. Aber in der Regel ist es so, dass deswegen heißt es auch Honorar und nicht Angebot, sondern es ist ein Honorarangebot. Es ist nicht ein normales Angebot, sondern ein Honorarangebot. Ja. Die Architekten sind freischaffend und deswegen haben sie sich da an die gesetzlichen Vorgaben zu halten, um einfach ja ein faires Zusammenspiel zwischen Bauherr und Architekt zu haben. Und wenn ihr dann ein Angebot habt, dann liegt es bei euch zu sagen, okay, ich beauftrage den jetzt. Ne? In der Regel macht man das so, dass man 1-4 beauftragt, also bis zur Genehmigung. Ne? Und wenn die Genehmigung rum ist, dann schaut man, ob man mit dem Architekten weitermacht oder halt ja vorab, ob man mit dem Architekten weitermacht, ob man mit einem Generalunternehmer weitermacht oder. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze angehen kann. Aber auf jeden Fall seid ihr da auf der sicheren Seite, wenn ihr dann rechtzeitig eben euren Architekten beauftragt. Jetzt wisst ihr auch, was ihr dafür braucht, also welche Anforderungen ihr das Honorarangebot stellen müsst. So, und wenn dann der Architekt beauftragt ist, ist das Ganze eigentlich schon gelutscht, das ganze Bauvorhaben. Weil dann habt ihr einen Profi an der Hand, der euch durch den Bau begleitet, der euch rechtzeitig sagt, was wann zu tun ist, was ihr dann braucht, was ihr nicht braucht. Und ich kann das mal so grob nochmal umreißen oder beschreiben, wie es bei uns ist. Also wenn man die Zusammenarbeit mit uns, mit Bauhoch 3 eben hat. Also müsst ihr wissen, der Podcast heißt Bauherr werden, das Büro heißt Bauhoch 3 und da haben wir bieten wir die Architektenleistung an deutschlandweit, Leistungsklasse 1-4 und im Raum Bruchsal, Karlsruhe, Heidelberg auch gerne Leistungsphase 1-8. Also, worum geht's? Nachdem wir dann die Unterlagen bekommen haben von dem Bauherrn, kümmern wir uns noch weitere also die erste Phase sozusagen, die Leistungsphase 1, ist die Grundlagenermittlung. Und genau das wird dann eben gemacht. Es werden die Grundlagen ermittelt, es werden Sachen, Auszüge eingeholt, es werden Katasterpläne eingeholt, es wird geschaut, was man zur Verfügung hat, was man noch braucht, wen man bereits beauftragen kann, ja, also Energieberater, Bodengutachten, Vermesser und so weiter. Wir gucken, was für ein Bebauungsplan vorhanden ist. Ist kein Bebauungsplan vorhanden? Muss man sich die Umgebung anschauen? Was ist da vorhanden? Und so weiter. Also das Fundament wird gebildet, die Fakten werden gesammelt und dann, um einfach eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben. So, und wenn wir diese Entscheidungsgrundlagen haben, gehen wir weiter, indem wir uns einfach ein paar Gedanken machen und auch ein Erstgespräch haben, oder halt nicht ein Erstgespräch, es gab schon mal ein Erstgespräch, da hat man so ein bisschen rausfinden können, in welche Richtung geht das Ganze. Und dann hat man noch ein Gespräch mit dem Bauherrn, wo man einfach guckt und ja, einfach nochmal gemeinsam drüber spricht und in diesem Sprechen stellt man ganz, ganz viele Fragen und bekommt ganz, ganz viele Antworten, so hoffentlich, um einfach ein Gefühl für den Bauherrn aufbauen zu können oder zu haben. Und wenn man dieses Gefühl hat für den Bauherrn mit den ersten Sachen, wo wir loslegen können und mit den ersten Vorschlägen, mit den ersten Entwürfen. Und die ersten Entwürfe, wir machen das immer so, dass wir 2-3 Varianten haben, in der Regel 3, vielleicht kommt dann 4. dazu. Da muss man halt immer gucken. Ich bin ein Freund davon zu sagen, wir haben 2 Varianten, die sind konventionell und eine, die springt aus dem Raster. Die ist ganz anders. Also das hat zwar der Bauherr ausgeschlossen, weil er gesagt hat, das will ich nicht, aber ich mache es trotzdem, und zwar, um es einfach mal dargestellt zu haben, um es einfach mal zu zeigen. Und oftmals erntet man dafür ein Das habe ich doch gleich gesagt, das brauchen wir nicht machen. Quatsch. Oftmals, also natürlich gibt es auch, aber oftmals ist es auch so, dass diese eine Variante, die man eigentlich von vornherein ausgeschlossen hat, dass die dafür sorgt, dass man einfach nochmal anders denkt. Und wenn man die anderen beiden Varianten nochmal auf zu Papier gebracht hat und vor sich liegen hat, dass man dann einfach merkt, okay, hey, aber die Kombination könnte es machen. Und da spielt die Musik, und das ist das Spannendste eigentlich, dieses am Anfang, dieses Variantengespräch, das ist so enorm wichtig, dass man da einfach miteinander spricht, sich austauscht, seinen Gedanken freien Lauf lässt und auch offen und laut denkt von beiden Seiten, also sowohl der Architekt als auch der Bauherr, so dass man dann einfach merkt, okay, hey, wie ist denn das? Und nicht einfach, ich habe dir mal eine PDF zugeschickt, schau dir das mal an, sag mir mal, welche Variante dir am besten gefällt. So, ne? Also so nicht, lieber so, dass man da einfach eine Möglichkeit hat, wo man einfach gemeinsam auf den Weg geht und gemeinsam einfach das findet, was es nachher sein soll. Ne? Und das ist dann so spannend. Das ist, finde ich, das Spannendste. Und wenn man dann das hat, dann wird das Ganze natürlich verfeinert, sodass man dann eigentlich zum Schluss einen genehmigungsfähigen Plan hat, den man dann für die Baugenehmigung einreicht. Dazu, je nachdem, wenn es ein Neubau ist, braucht man noch ein Entwässerungsgesuch und man braucht das eine oder andere nochmal, um da auch vorankommen zu können, um da einfach final machen zu können. Dann werden die Pläne gemacht. Dann, wenn die Pläne gemacht sind, natürlich weiß der Bauherr, welche Pläne gemacht werden. Nichtsdestotrotz muss der Bauherr dann aber die Pläne, jeden einzelnen Plan, der eingereicht wird, unterschreiben. Dann kommt zum Schluss eben, bevor man die Pläne für die Baugenehmigung abgibt und die Baueingabe hat, dann muss der Bauherr jeden Plan unterschreiben. Es gibt Bauämter, da kann man das mittlerweile digital machen. In Heidelberg weiß ich, dass das mittlerweile so funktioniert. Da muss man am Anfang ein Stück Papier unterschreiben, wo man sagt, ja, ich stimme dem zu, dass als digital eingereicht werden kann und so weiter und so fort. Da hat man einmal eine Unterschrift und dann braucht man die bei den anderen Bauanträgen oder bei den anderen Unterlagen, Plänen und so weiter nicht mehr hinzufügen. Das erleichtert enorm den ganzen Prozess und bringt enorme Geschwindigkeit herbei. Aber wir haben dann einfach den Bedarf, den man dafür hat oder den man dafür braucht, dass man dann einfach auftritt und sagt, okay, jetzt geben wir Gas, jetzt unterschreiben wir das Ganze. Das ist aber auch, finde ich auch immer so ein schöner Termin, so ein Abschluss der Genehmigung oder der Genehmigungsplanung. Ja, jetzt gibt man es ab. Jetzt hat man so weit, dass man das Ganze so weit hat, dass man es jetzt im Bauamt und jetzt wird unterschrieben. Und das ist immer so ein schöner, angenehmer Termin, wo man danach so eigentlich gerne drauf anstoßen könnte. Passiert leider viel zu selten in der Realität, aber da fällt immer so ein bisschen Stein vom Herzen. Dann hat man die Unterlagen unterzeichnet, die sind im Kuvert und werden dann beim Bauamt abgegeben. Und dann geht das Ganze seinen Lauf, dass dann die Nachbarn befragt werden, ob das soweit passt. Und dann geht es über die Gemeinde zum Bauamt und dann wird dann entschieden, ob es passt oder nicht. Und das ist sozusagen der grobe Überblick. Ich denke, wenn du bis dahin das ganze Prozedere jetzt mal zusammen hast, ist es ein sehr, sehr guter Überblick jetzt, was dich erwartet, was du Schwierigkeiten haben wirst, ne, wo du Schwierigkeiten haben wirst oder haben kannst. Und ich denke mal, das war hoffentlich für dich sehr informativ. Wie gesagt, Bauhoch3 gerne melden. Einfach bauhoch3.gmbh ist die Homepage. Das seht ihr auch hier in den Shownotes. Ansonsten gerne, wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder einen Vorschlag habt für eine Podcast-Folge, ein Thema, was dich gerade interessiert, dann gerne einfach mal schreiben an info@bauherr-werden.de. Und dann freue ich mich schon, von dir zu hören. Ich wünsche dir das Allerbeste bei deinem Projekt Hausbau und immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei bauherr-werden.de. Ciao, dein Max.